Bei dem, ob sich jetzt noch so im großen Plenum ein bisschen Feedback anfragen darüber hinaus ergibt. Das wäre schön. Ich denke, wir machen das so, eine Frage sollen wir erstmal sammeln, wie viele gibt es überhaupt und dann Gespräch anschreiben.
Oder gleich anfangen. Die Sache mit dem nierenkranken Menschen, der sich einen Zwilling herstellen lässt, wäre es nicht möglich, eine zweite Niere auf diese Weise herzustellen?
Könnte man sich auch überlegen. Das wäre natürlich ethisch schon deutlich weniger bedenklich, dass man die Regulatorgene, dass man an die drankommt und einer Zelle, also entweder einer Nierenzelle sagt, mach noch mal eine Niere, oder irgendeiner anderen Körperzelle sagt, einer Hautzelle meinetwegen sagt, du sollst dich jetzt in Richtung Nierenzelle vermehren. Auch das müsste irgendwann einmal machbar sein. Aber das ist das eine wie das andere, also sowohl der komplette Zwilling, wie auch da gezielt irgendein Organ. Also das dauert sicherlich noch eine Weile.
Mit eingefrorenen Embryonen sind Versuche gemacht worden, ist das ein Einsatz? Wo denn und gibt es da bekannte Einzelheiten?
Also, es ist ziemlich sicher, dass es in Italien schon vor längerer Zeit, also vielleicht sogar noch Ende der 70er Jahre, relativ weitgehende Versuche gab, wobei die zunächst natürlich einfach nur darauf hinausgehen, wie lange kann man ein Embryo außerhalb der Gebärmutter am Leben halten und wachsen lassen. Und dieser italienische Professor, der das gemacht hat, der war wohl sehr überrascht, wie gut das ging und stand dann irgendwann vor der Kalamität, dass er da einen viel größeren Embryo hatte, als er dachte und eigentlich nicht weitermachen wollte. Also da waren noch nicht Hände und Füße zu sehen, soweit war das noch nicht. Ich glaube, die ist damals selbst schwummrig geworden. Der hat gedacht, naja, das machen wir halt mal. Die Bedingungen kriegen wir sowieso nicht hin. Das hört dann bald auf. Aber nein, die Zellen teilten sich und das Ganze wuchs ganz fröhlich. Das waren so die ersten Versuche, die auch ganz interessant sind. Und das steht in einer, also auch in den letzten Wochen, in so einer Zeitung, so sinngemäß wie Freundin oder da stand drin diese Überlegung, dass wenn man das weiterführt, dass es ja prinzipiell möglich sein müsste, Kinder oder ein Kind zu kriegen, ohne dazu eine Mutter zu haben. Natürlich Aufschrei bei allen emanzipierten Damen unseres Landes. Ist ja auch interessant, worüber die sich dann aufregen, nicht? Die regen sich nämlich darüber auf, dass es möglich wäre, sozusagen Vaterschaft zu bekommen ohne eine Frau. Nachdem sie es Jahre vorher als große Befreiung gefeiert haben, dass man schließlich Mutter werden kann, ohne dass man dazu einen Mann braucht. Aber jedenfalls, das stand da gerade mal wieder drin. Diese Versuche so sind meines Wissens, also jedenfalls Amerika und Westeuropa, nicht weiter verfolgt worden, weil ja klar ist, eigentlich wollen wir daran nicht forschen. Ob es in anderen Ländern, die da andere Mentalitäten haben, weiß man natürlich nicht. Jetzt gehen die Forschungen eigentlich nicht dahin, wie lange können wir so ein Embryo sich weiterentwickeln lassen und wäre es prinzipiell möglich, ein Embryo, also ein Kind auszutragen ohne künstlichen Uterus oder mit künstlichem Uterus, ohne Frau. Sondern jetzt gehen die Überlegungen dahin, die Zellen in den ersten Embryonalstadien, diese Zellen sind gentechnisch besonders interessant und damit Versuche zu machen. Man kann diese Versuche natürlich prinzipiell auch mit Tierzellen machen, da werden ganz wenig ethische Bedenken laut. Man kann die dann völlig zwanglos später auf den Menschen übertragen. Nur die medizinisch ausgerichtet sind, also humanmedizinisch ausgerichtet sind, da stellt sich ja die Frage, wann kann man das dafür was mit Menschen machen? Was nutzt es mir, wenn ich einen Hund von einer Mukoviszidose, was wir ja Hunde mit Mukoviszidose haben können, aber was nutzt es mir, wenn ich einen Hund von einer Mukoviszidose heilen kann? Das interessiert nicht. Und deswegen. Nur, das muss man natürlich auch sehen. Man kann das ganz einfach dadurch entschärfen, man macht die gleichen Versuche mit Hundezellen und weiß eigentlich hinterher genauso viel, wie man es gleich mit Menschen macht. Man muss dann nur noch den Punkt übertragen, wo es dann vielleicht anders ist.
Ja, was mich mal interessieren würde, ist, wie kann ich das als Christ ethisch verantworten oder von der Bibel her verantworten, mich als Spender zur Verfügung zu stellen? Also, Nierenspender, den gerade im Fall eines Unfalls.
Also, was die Organspende im Fall nach meinem Tod angeht, kann ich nur sagen, wie ich das sehe. Ich habe da für mich ethisch überhaupt keine Bedenken. Ich trage auch einen Organspendeausweis mit mir rum. Und ich habe das auch mit meiner Frau so abgesprochen, also sollte im Fall eines Unfalls oder eines Hirntumors das so sein, dass ich sterbe und prinzipiell wären Organe von mir brauchbar, bitte. Ich brauche im ewigen Leben diese Niere nicht. Die vermodert sowieso und Gott wird schon dafür sorgen, dass er hinter den Molekülen so zusammenkriegt. Man ist ganz ernst. Man ist einfach so. Also ich habe dabei keine Bedenken und ich weiß, dass bei einer Reihe von Erkrankungen, also gerade bei Nieren, die Lebensqualität der Menschen, die eine neue Niere bekommen, einfach atemberaubend besser wird. Und das ist ein großes Problem in unserem Kulturkreis, ist ja genügend Spender zu finden. Anders ist die Sache mit Lebensspenden, da bin ich der Meinung, das sollte man nicht tun. Die Frage wäre immer noch, wenn es meine Frau erwischt, wäre eine andere Blutgruppe, das hat sich dann schon erledigt. Ja, trotzdem, wenn es sie erwischen würde, würde ich vielleicht doch, oder wenn es das eigene Kind ist. Da würde ich aber prinzipiell sagen, eigentlich nein. Und habe manchmal auch den Eindruck, da würde ein Gesetz denen helfen, die in Gewissenskonflikte kommen. Sollte ich denen nicht helfen, wenn es einfach heißt, nein, du darfst nicht. Aber bei Leichenspende habe ich keine Ahnung. Erkannt hat, wie man es macht, es dann auch praktisch anzuwenden. Und dazu gehören sicherlich verbrauchende Forschungsmaßnahmen. Das ist zum Beispiel mit Viren machbar. Man nimmt ein Virus, dem setzt man das gesunde Gen ein und gleich noch die Steuerungsgene, wo der damit hin soll, und hofft dann, oder kann das auch eines Tages, wenn man den richtigen Virus genommen hat, dass der sämtliche Zellen befällt. Dann tauscht er das kranke Gen gegen das gesunde Gen aus und das war's. Ja, Moment, das hört sich so dramatisch an. Da sollten Sie sich jetzt nicht vertun. Das ist das Prinzip eines Virusinfektes. Ein Virus ist Erbmaterial pur. Und wenn wir einen Schnupfen haben, unternimmt ein Virus mit uns ein gentechnologisches Experiment. Er verliert nur normalerweise, deswegen überleben wir das. Das sind Viren. Viren sind Erbmaterial pur, die können sich nicht selbst vermehren, also die können sich selbst fressen und die können sich noch nicht mal selbst vermehren. Die gehen also mit ihren Aminosäuren, es gibt DNA-Viren und es gibt RNA-Viren, die gehen also mit ihrem Erbmaterial an das Erbmaterial ihres Wirtsorganismus, werden vermehrt und befallen dann die nächsten Zellen. Also das ist nicht ganz so dramatisch, wie sich das gerade anhört. Das machen wir jeden Tag mit uns. Und jetzt muss man denen nur noch sagen, und jetzt vermehrst du bitte nicht dein Erbmaterial, weil das interessiert uns nicht, sondern jetzt vermehrst du bitte gesundes Mykoviszidose, also das Gen, was bei Mykoviszidose krank ist.
Ich habe neulich von einem Ehepaar gehört, die abgelehnt haben, solche Untersuchungen, ob das Kind nun Mykoviszidose sei oder nicht. Und habe mich jetzt bei ihren Ausführungen nochmal gefragt, ist denn jetzt die Gefahr groß, dass solche Eltern wirklich bestraft werden können, wenn sie sowas ablehnen?
Nein, also bestraft überhaupt nicht. Der gesetzliche Rahmen ist völlig eindeutig. Da tut sich auch in absehbarer Zukunft nichts. Die Gefahr im Augenblick besteht darin, dass einfach von der Umgebung, wenn die ein ungewöhnliches Kind kriegen, von der Umgebung gesagt wird, sag mal, seid ihr denn zu blöd? Und ihr seid doch selbst dran schuld, und warum habt ihr ein ungewöhnliches Kind? Und statt dass man ihnen hilft, mit dieser Belastung klarzukommen, ihnen auch noch gesagt wird, ihr und unser Gesundheitswesen ist sowieso so teuer und jetzt zahle ich auch noch Rente für das Kind, was ihr hättet verhindern können. Das ist im Augenblick das Problem. Ob das mal weitergeht, die Stimmung ist im Augenblick gar nicht dafür, dass es weitergeht, aber ob das nun prinzipiell mal weitergeht, dass man sagt, es ist Verantwortung, ein mongoloides Kind zu haben, nicht Unglück, sondern es ist Verantwortung. Das ist dann mal die Frage. Wobei, da hätte ich vorher noch ein paar andere Vorschläge zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass bevor man Eltern die Verantwortung für ein behindertes Kind anhängt, dass vielleicht auf jede Zigarette ein Groschen kommt, was die AOK bekommt, und auf jeden Liter Alkohol nochmal 20 Mal. Und ich hätte halt noch ein paar solche Ideen, eine ganz unpopuläre, dass die Leute einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre ihrer Krankenkasse auf die Waage stellen und dann so wie Schadensfreiheitsverband bei Autos Zufahrt bezahlen müssen. Ich habe da ein paar ganz destruktive Ideen noch. Nur darüber muss man sich im Klaren sein. Das sind dann die Gedanken, wenn man dann sagt, eine 40-jährige Mutter hat ein erhöhtes, also ein dann inzwischen deutlich erhöhtes Risiko, ein mongoloides Kind zu bekommen. Und wenn sie darauf nicht in angemessener Weise bis zur Abtreibung reagiert, dann ist das ihr Problem. Dann.
Also mich würde interessieren, wie Sie die Gottesebenmöglichkeit definieren und das auf dem Niveau an der politischen Art
betreffen. Also, da gibt es einen interessanten Briefwechsel. Ich habe mich mit einer Humangenetikerin gestritten. Das tue ich ganz selten. Ich habe, glaube ich, mein ganzes Leben bisher zwei oder drei Leserbriefe geschrieben. Das tue ich also nur dann, wenn ich mich so richtig schön ärgere. Und da habe ich mich geärgert. Und da ging es darum, wann ist ein Mensch denn eigentlich ja, dem Bilde Gottes gemäß? Wir haben dann aneinander vorbeigeredet. Sie meinte, die Gottesebenmöglichkeit könnte doch nicht an der Intelligenz festgemacht werden. Also ganz brutal ausgedrückt, ab einem IQ von 80 ja und drunter nein. Sondern da würde doch auch dazu gehören, emotionale Empfindsamkeit. Und da war ich immer noch sauer und habe ihr dann wieder geschrieben, auch die emotionale Empfindsamkeit ist kein Maßstab für Gottes Ebenbildlichkeit. Denn es ist doch schon logisch, daneben zu sagen, die intellektuelle Leistungsfähigkeit ist kein Maß, aber die emotionale Leistungsfähigkeit wird dann plötzlich doch eins. Nein, überhaupt nicht. Sondern die Würde... Aus diesem angeredet werden, kommt die Würde. Und damit verbietet sich jede Beurteilung. Also zum Beispiel zu sagen, ein mongoloides Kind denen spreche ich diese Würde ab. Das geht nicht. Gerade, also mir ist das, war das in dieser ganzen Diskussion ungeheuer wichtig. Schon rein von der Logik her muss die Definition der Menschenwürde aus unserem Verfügungsbereich draußen bleiben. Und das passiert, indem ich mich an die biblische Aussage halte, dass Gott sie uns gegeben hat. Er haut gerade an. Die Menschenwürde kommt von Gott und ist uns nicht verfügbar und nicht beurteilbar. Ja?
Es geht ja auch um die Einzigartigkeit dieses Menschen. Es gibt ja keine Menschen, die gleich sind. Wenn wir jetzt am Erfurt was verändern, sei es zum Positiven hin, dass wir eine Krankheit verhindern, tasten wir doch nicht diese Würde, diese Einzigartigkeit an. Also ich habe selber keine Antwort, es ist nur irgendwie so eine Frage gekommen. Wo ist die Grenze, wo können wir wirklich sagen, wir mischen uns da jetzt nicht ein, dass wir nicht selber schaffen?
Das Problem stellt sich auf verschiedenen Ebenen eigentlich immer wieder. Das fängt damit an, wenn ich mein Leben als in Gottes Hand weiß, dann heißt das doch eigentlich auch, dass alle Gesundheit und Krankheit von ihm kommt. Warum bekämpfe ich Krankheit? Die nächste Ebene ist dann, wenn mein Schicksal, mein Lebensschicksal und mein Lebensweg von Gott gewollt ist, warum impfe ich dann? Und ich bin ein absoluter Fan von Impfen. Eine heftige theologische Diskussion in unserer früheren Gemeinde in Köln damit geführt, ob sich Mädchen gegen Röteln impfen lassen sollten oder nicht. Ich war heftig dafür. Also dieses Problem bewegt uns eigentlich immer wieder. Inwieweit pfuschen wir Gott in seine für uns bestimmte Lebensplan hinein, indem wir nicht einfach alles laufen lassen, wie es ist. Nur andererseits gilt halt auch dieser Schöpfungsauftrag Gottes, wir sollen nicht alles laufen lassen, wie es ist. Wir sollen diesen Garten Eden oder diese Welt bebauen, denn die Ebenen, die davor sind, ist, wenn Gott will, wenn Gott gewollt hätte, dass wir Mais essen, dann hätte er ihn wachsen lassen und nicht als Kulturpflanze erst herstellen lassen. Also wir können das auf jeder Ebene durchspielen. Ich sehe da kein neues prinzipielles Problem.
Ja, ich habe noch eine Frage zur Immunverdienungsorganisation. Und zwar hat sich das für mich so ein bisschen der Herausforderung angehört, als wäre das mit der Medizin so einfach möglich. Aber das, was ich so gelesen habe, von Betroffenen, aber halt gelesen, dass es also wahnsinnig schwierig ist, dass es überhaupt klappt und dass es x-mal nicht klappt und dass eben neben dem ethischen Problem, ob das überhaupt vertretbar ist, das zu machen, für die Betroffenen, das eine, also muss furchtbar sein, eine medizinische Belastung und für das Paar an sich
fantastisch durchzuhalten. Also es ist überhaupt nicht einfach. Die Statistiken sind eine mittlere Katastrophe. Und sie sind schon deswegen geschönt, weil die Gynäkologen, die das machen, als eine erfolgreiche In-vitro-Fertilisation definieren, wenn sich dieser befruchtete Embryo in die Uterusschleimhaut eingenistet hat. Und die Eltern wollen eigentlich kein eingenistetes Embryo im Uterus, sondern möchten gerne ein Kind. Und bis dahin passiert nochmal eine ganze Menge. Und allein schon, dass sie das so definieren, bedeutet, ihr wollt doch was. Ihr forscht doch gar nicht fehl. Ihr geht doch mit dem Ziel ran. Dann, die psychische Belastung ist sowieso ungeheuer, mit allem, was dazugehört. Also, es regt einen ja immer wieder auf, dass die Abtreibungsdebatte immer durch alle Medien geht, dass 10-15% aller Ehepaare ungewollt kinderlos sind und dass die rein zahlenmäßig das größere Problem sind, das wird von unserer veröffentlichten Meinung sowieso ziemlich heftig totgeschrieben. Bis ein Ehepaar überhaupt so weit ist, dass es zur In-vitro-Fertilisation ansteht, ist so viel passiert, sind so viele Hoffnungen da gewesen, sind so viele Hoffnungen kaputt gegangen, dass man sich sowieso wundern muss, wenn die bis dahin psychisch noch einigermaßen heil sind. Und Dann der Gipfel des Ganzen ist die In-vitro-Fertilisation selbst. Erstens ist es eine sehr unsichere Methode. Die Grünen im, ich weiß nicht, ob im Württemberger Landtag oder im Bundestag, ausnahmsweise bin ich ja völlig einer Meinung mit Ihnen, sind der Meinung, dass man die In-vitro-Fertilisation nicht als Behandlungsmethode definieren dürfte, sondern als einen medizinischen Versuch, das wäre ehrlicher, eigentlich auch der Meinung. Und es ist absolut nervend. Das fängt damit an, dass diese Hormonbehandlung, nur um diese Eizellen mal zu gewinnen, einfach körperlich belastend sind. Also ich habe auf Umweg mit einer Frau zu tun, die das Ganze gerade macht. Die läuft dann wohl mit so einem Bauch rum, als wäre sie schon schwanger und kann sich kaum bewegen und muss alles wehtun. Und ganz abgesehen davon, dass von internistischer Seite das wahrscheinlich gefährlich ist. Weil wenn man jemanden so wahnsinnig mit Hormonen vollstopft, dürfte das Risiko, eine Thrombose zu kriegen, ganz erheblich sein. Und das geht dann weiter. Von einer Frau, die eine solche In-vitro-Fertilisation hat machen lassen, habe ich gelesen, es hat ja vorher keiner so genau gesagt, wie das funktioniert. Aber wenn sie das gewusst hätte, hätte sie es nie gemacht. Also allein das Einbringen der befruchteten Eizelle in den Uterus dieser potenziellen Mutter ist sowas von demütigend. Dass ich gesagt hätte, allein deswegen hätte ich es nie gemacht, wenn man mir das gesagt hätte, wie das abläuft. Also da gibt es auch rein medizinisch eine ganze Menge Dinge zu sagen. Andererseits muss ich halt sagen, also wie gesagt, ich habe mit einem solchen Ehepaar zu tun, die wünschen sich so drängend ein Kind, die machen einfach alles. Und zwar wirklich alles. Zu denen habe ich auch keine. Habe ich aber nicht so ein Verhältnis, dass ich mit jemandem drüber reden könnte, was soll das eigentlich, sondern ich bin da halt zufällig in der Lage, dass ich das gerade versuche, juristisch durchzuboxen, dass es bezahlt wird. Ob das gut ist, weiß ich nicht. Und das ethische Problem, also was ich auf seelsorgerlicher Ebene besprechen würde, ist, jemand, der sich so dringend ein Kind wünscht, muss mal überlegen, wenn er dieses Kind dann hat, ob das eigentlich noch gut gehen kann. Ob der Umgang mit diesem Kind, wenn sich die ganze Lebensgestaltung über Jahre darauf konzentriert hat, wir wollen ein Kind, jetzt ist es da, ob man mit dem noch so umgehen kann, dass es sich einigermaßen manierlich entwickeln kann, das ist ja mal noch die Frage.
Also es geht jetzt ein bisschen ab von Gentechnologie. Bei mir in der 10. Klasse war die Frage, wie das denn ethisch zu vertreten ist, wenn eine hirntote Mutter noch ein Kind ausstellt. Heiße Diskussion.
Ja, klar. Also, die Art und Weise, wie diese Diskussion damals geführt worden ist, finde ich absoluten Quatsch. Erstens, das, was da in, ich nehme an, das ging da um Erlangen, ja? Das, was da in Erlangen plötzlich so in die Presse kam, ist nicht so extrem ungewöhnlich. Das passiert auf dieser Welt immer mal wieder. Und mal ist die Schwangerschaft halt schon sehr weit fortgeschritten und mal eben nicht. Das Problem ist ja schon, eine Mutter im 7. Monat verunglückt tödlich. Das Kind lebt noch. Ja und jetzt? Soll ich das Kind jetzt umbringen? Oder soll ich einen ganz normalen Kaiserschnitt machen? Und da gibt es ja so fließende Übergänge. Wenn dann einer sagt, ja ab 7. Monat ist in Ordnung, dann feuert natürlich prompt und dann im 6.5. Monat, also völliger Quatsch. Nicht völliger Quatsch, also schwierig. Bei dem Kind in Erlangen fand ich, dass es Käse war. Die Ärzte, die diese Frau behandelt haben, hatten mit den Eltern der toten Frau, also mit den Großeltern des Kindes, geredet und waren zu dem Ergebnis gekommen, wir wollen das versuchen. Und anschließend sind die Ärzte wie auch die Eltern unter Beschuss geraten. Als behandelnder Arzt, jetzt egal ob ich mich als behandelnder Arzt des Kindes oder als behandelnder Arzt der toten Frau betrachte, kann ich leider zu diesem Thema dann öffentlich nichts mehr sagen. Denn das ist meine Patientin. Und ich habe mit den Eltern geredet und was die Eltern gesagt haben, kann ich nicht an die Presse bringen. Aber alle anderen, die konnten das. Und da ist ja über die Motivation, die dahinter steckte, warum die Ärzte das tun, heftig spekuliert worden. Also die gängige Version war ja, die wollen das mal ausprobieren, ob das funktioniert. Und die konnten sich ja nicht wehren. Meine persönliche Einschätzung dieses Falls, aber ich kenne ihn auch nur aus dem, was wir gelesen haben. Meine persönliche Einschätzung dieses Falls war, ich traue diesen Ärzten einfach zu, dass sie ihre Entscheidung im Gespräch mit den Eltern verantwortlich getroffen haben und sie sind zu diesem Ergebnis gekommen. Und man soll sie damit in Ruhe lassen. Dass man die Eltern hinterher unter Druck gesetzt hat bis zum Geht nicht mehr, das haben wir nun erlebt. Also ich habe zufällig ein solches Interview im Fernsehen mitbekommen. Und ich weiß schon, wie es meiner Frau geht, wenn nach einer Synode, und die betrifft sie nun lang nicht so persönlich, 10 Leute hintereinander die gleiche Frage stellen. Irgendwann hat man es einfach gesagt. Und die sind ja wirklich von jeder Zeitung, von jeder Rundfunkanstalt, von jeder Fernsehanstalt gesondert gefragt worden. Und dann steht da wieder so ein Fernsehteam in deren Wohnzimmer. Also dass die irgendwann auch nicht mehr wussten, was sie wann gesagt haben und was sie eigentlich wollen. Und jeder so mit dem Unterton, ihr könnt doch nicht gewollt haben. Und am Schluss stand dann in der Zeitung, die Eltern wären von den Ärzten auch unter Druck gesetzt. Und das glaube ich nicht. Kann ich aber sagen, wie ich mich verhalten hätte. Und das ist jetzt überhaupt keine prinzipielle Entscheidung. Nämlich, das, was immer so medienwirksam durch die Presse geht, dass Menschen auf Intensivstationen, die eigentlich doch schon tot sind, künstlich am Leben gehalten werden, über Wochen und Monate. Das passiert mir einfach nicht. Und ich arbeite, also ich habe auf Intensivstationen gearbeitet. Es passiert mir nicht, dass ich einen Patienten, von dem ich der Meinung bin, er sei tot, 6 Monate lang behandle. Dieser Patient kriegt nämlich irgendwann eine Lungenentzündung. Kriegt er. Das kann ich aber in der Intensivstation überhaupt nicht verhindern. Und der Patient kriegt dies und der Patient kriegt jenes. Und wer um alles in der Welt zwingt mich denn, jede Komplikation, die ein solcher Mensch bekommt, zu behandeln? Und da, glaube ich, liegt das Problem, dass man manchmal wirklich den Eindruck hat, was soll denn dieser eigenartige Ehrgeiz? Da seid ihr der Meinung, da ist jemand tot, liegt auf eurer Intensivstation und ihr behandelt mit allem, was ihr könnt. Ich brauche Patienten, von denen ich der Meinung bin, dass sie tot sind, nicht umzubringen. Und bei der Frau hat sich ja zufällig oder auf einen Mann gedreht hat, weiß ja keiner, hat sich das Problem ja zumindest anscheinend auch erledigt. Hätte man sie einfach in Ruhe alles weiterlaufen lassen, die Frau kriegt plötzlich und unerwartet eine Fehlgeburt. Das Problem war aus der Welt.
Und dann jetzt hier in Stuttgart, da hat es ja so geklappt, ne?
Es hat schon mehrfach geklappt.
Das ist, also ich dachte mir jetzt halt bekannt. Ja.
Also es hat geklappt, das gibt es.
Monika, wenn du noch Ihre Frage hast. Ja, die meisten Fragen sind sich jetzt ja auch klären, nur noch die eine am Rande. Manche Menschen haben ja Krankheiten und hoffen sehr auf die Entwicklung gegenwärtig warten und hoffen, das sind auch Christen betroffen, von der Alzheimer-Krankheit, die wir auch zu sprechen, oder AIDS-Krankheit. Inwieweit haben solche Menschen dann auch Skrupel, Medikamente zu nehmen, die jetzt basieren auf der Entwicklung der Embryonenforschung?
Das wissen die Patienten nicht, wie das Medikament entstanden ist. Das erklären wir auch nicht, sondern wir erklären bei allen Verfahren die Möglichkeiten und Risiken für den Patienten. Aber ich erkläre einem Patienten nicht, wie das Insulin hergestellt worden ist. Wobei ich annehme, dass für die meisten Leute das auch das geringere Problem ist, zu erfahren, dass es gentechnologisch hergestellt worden ist, ist nämlich ziemlich sauber. Wenn man sich überlegt, wie manche Medikamente hergestellt werden, dann könnte es eher sein, dass jemand dabei schlecht wird. Also dass meinetwegen bestimmte Hormonpräparate aus Stutenurin hergestellt werden, kommt man dann eher mal auf die Idee und denkt, das soll jetzt. Also darüber, das ist kein Gesprächsthema. Anders ist es natürlich, wenn es um eine ausgeprägte Gentherapie gehen würde, wenn das mal so weit ist, dann werden wir natürlich sagen, wie läuft das Ganze ab und wie ist das. Ganz abgesehen davon, dass wir das zum Teil gar nicht wissen. Es gibt seit ein paar Jahren ein neues Blutdruckmedikament, wirkt hervorragend, macht ganz wenig Nebenwirkungen und man hat gedacht, man wüsste den Wirkmechanismus. Und inzwischen ist klar, der Wirkmechanismus, an dem man gedacht hat, kann es nicht sein. Und natürlich wird dann weiter geforscht. Und es ist inzwischen klar, dieses Medikament wirkt, indem es Gene an- und abschaltet. Das ist ein ganz normales Medikament, ist auch ganz anders, ist nicht gentechnologisch entwickelt worden. Aber man weiß, da wirkt es. Und wahrscheinlich kommt man demnächst drauf, dass ein Großteil der Medikamente dadurch wirkt, dass es Gene an- und abschaltet. Das ist übrigens auch nicht so dramatisch, wie sich das anhört. All unsere Hormone, die durch unseren Körper kreisen, und das sind viel mehr als die 10 oder 12, die man so kennt, wirken genauso. Es werden Gene an- und abgeschaltet. Also das ist zum Beispiel bei einem Kind, nicht? Kind ist so groß, ich weiß nicht auch, Kind ist so groß, die Leber wächst mit dem Kind. Irgendwann muss die Leber noch aufhören zu wachsen, alle anderen Organe auch. Woher weiß die Leber das? Woher es weiß, wissen wir nicht. Aber es passiert jedenfalls dadurch, dass das Wachstumsgen in den Leberzellen abgeschaltet wird. Also das hört sich so dramatisch an, aber es ist was ganz Normales. Es werden laufend Gene an- und abgeschaltet. Wundheilung funktioniert dadurch, da werden da, wo die Wunde ist, Reparaturgene eingeschaltet, die Zellen bilden sich, wenn es fertig ist, werden die Gene wieder abgeschaltet. Funktioniert nicht so einfach wie bei einem Computer, aber...